On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Leverkusen ist Doublesieger, in Monaco gibt es einen Heimsieg und es gibt mal wieder Weltrekorde aus der Leichtathletik. Das alles und noch viel mehr in Folge 218 von On the Pitch, der Sportpodcast, und damit mal wieder einen wunderbaren Montagmorgen an David.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ja, unsere Kurznews haben sich so ein bisschen rückentwickelt, aber wir haben natürlich trotzdem noch eine Bitte vorab. Dazu kommen wir gleich. Vorher kann ich euch unsere Themen präsentieren. Wir beginnen mit dem Finale der Eishockey-Weltmeisterschaften, das hinter uns liegt. Außerdem sprechen wir natürlich über das Saisonfinale im Handball und schon einen europäischen Titel, den wir aus dieser Woche feiern können. Außerdem sind die French Open gestartet. Wir feiern, ja, Benny hat es erwähnt, ja, einen Weltrekord in der Leichtathletik und viele weitere tolle Ereignisse in Richtung oder Ergebnisse in Richtung Großereignisse. Außerdem Premier League of Darts Finale. Wir haben natürlich die neuesten News aus Snooker, das Ende des Giro d'Italia, Basketball News, Motorsport, unter anderem Monaco und dann eben Fußball. Wir haben ja insbesondere auch noch eine Champions-League-Woche aus deutscher Sicht vor uns, nachdem er Leverkusen den Europa-League-Titel verpasst hat.
Ja, ganz genau. Das klingt erstmal wieder viel, was wir vorhaben. Ist es auch am Ende, aber ich glaube, es ist trotzdem so, wenn man sich unsere Tabs hier mal anschaut, die waren schon deutlich, deutlich gefüllter. Dementsprechend, es ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, aber nichtsdestotrotz, David, würde ich sagen, lass uns gerne loslegen, oder?
Ja, genau. Die Ruhe vor dem Sturm bezieht sich natürlich darauf, dass im Sportsommer 2024 noch einiges auf uns wartet. Nicht lange hin und dann starten die Leichtathletik-Europameisterschaften, die French Open sind bereits gestartet. Wimbledon kommt dann im Laufe des Sommers noch dazu, die Tour de France hält sich bereit, aber die Nationalmannschaft macht sich eben auch bereit auf die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Dazu Olympia und die Paralympics, also wirklich eine Menge zu tun, und das Ganze nimmt, ja, oder wünscht uns den Anlass, mal vielleicht ein paar Nachrichten von euch zu lesen, Benny.
Ja, ganz genau, also wenn ihr irgendwelche Impulse an uns habt, wir freuen uns dann natürlich sehr, wenn ihr uns kontaktiert, deswegen nehmen wir uns jetzt einfach die Zeit an diesem Anfang dieser Folge auch mal. Wir freuen uns sicherlich auch über Gästeimpulse. Auf wen würdet ihr gerne bei uns mal hören zu den großen Sommer-Events, die da bei uns bevorstehen? Also zu EM, wie David schon sagte, gerne auch Wimbledon, gerne auch ja, die WMs, Olympia und wie auch immer. Also das, was euch interessiert, was wir vielleicht auch noch tiefer beleuchten sollen in diesem Sommer, gebt uns da gerne ein paar Infos. Und ja, ich denke, David, lass uns aber einfach auch gerne nochmal heute im Laufe des Tages eine Story damit machen. Dann könnt ihr das gerne auch in ein Textfeld mal eintragen.
Genau, das machen wir gerne und springen zum ersten Thema. Die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien ist zu Ende gegangen. Das deutsche Team ist ja im Viertelfinale gegen die Schweiz ausgeschieden mit 3:1 und die Schweiz hat es dann auch ins Finale geschafft, und die Logik von vielen ist ja immer, okay, wenn Deutschland schon gegen eine Nation vorher rausfliegt, dann möchte ich wenigstens, dass die Nation gewinnt. Und ja, die Eidgenossen haben es mal wieder versucht. Zum vierten Mal standen sie in einem WM-Finale. Am Ende haben sie allerdings gegen die Heimmannschaft den Kürzeren gezogen. Das erste Mal seit 14 Jahren gewinnt Tschechien wieder den Weltmeistertitel im Eishockey.
Ja, und das auch durchaus stark. 7:3 erst im Halbfinale gegen Schweden, bevor es dann zu einem 2:0 gegen die Schweiz kommt. 2:0 klingt erstmal zumindest etwas deutlicher, war es aber nicht, weil der zweite Treffer passierte echt erst, ja, Sekunden vor dem Schlusspfiff, um es mal so zu sagen, oder vor der Schlusssirene, um es ja richtiger oder korrekter auszudrücken. Das heißt, es war wirklich ein spannendes Finale, ein Finale, was nicht ganz so das Turnier abgebildet hat, weil wir hatten ja ein sehr torreiches Turnier, gerade die Gruppenphase, das konnten wir auch aus deutscher Sicht besonders gut betrachten, war wirklich sehr torreich, wie viele Spiele es da gab, die 6:3, 8:2 und so ausgegangen sind. Dementsprechend nicht ganz das Ende, was wir uns vielleicht auch in diesem Finale erhofft hatten, aber es war ein hochklassiges Finale und das zeigt sich am Ende, glaube ich, auch an diesem 2:0.
Ja, genau. Die Tschechen haben natürlich schon mehr WM-Titel eingesackt. Das war jetzt der 13. Zudem hat man zum vierten Mal zu Hause quasi die Weltmeisterschaft gewonnen, nach 1947, 72 und 85. Also der vierte Heim-WM-Titel. Und wie gesagt, 2010 in Deutschland waren sie zum letzten Mal Weltmeister. Also jetzt nach 14 Jahren wieder an der Spitze von der Eishockey-Welt, wo ja dann doch irgendwie viel Europa los war. Es gab vier europäische Halbfinalisten im Viertelfinale. Kanada war noch dabei, aber die sind da dann gegen die Schweiz rausgeflogen. Und sonst waren im Viertelfinale wirklich nur Kanada und die USA noch mit dabei. Ansonsten eben sechs europäische Teams im Viertelfinale. Das spricht ja auch ein bisschen Bände.
Ja, ganz klar. Ich meine, auch die Top 3 sind ja am Ende europäische Teams, weil Schweden das Spiel um Platz 3 gegen Kanada dann eben sogar für sich entscheidet mit 4-2. Das ist ja doch eine tolle Tendenz, die sich da aufzeigt. Und das zeigt ja auch, dass der europäische Eishockey auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Und da die USA und Kanada längst nicht mehr unangefochten sind, trotz ihrer Top-Ligen.
Ja, absolut. Und ich würde sagen, dann kommen wir zu einer anderen unangefechteten Top-Liga. Die Worte kommen noch nicht so ganz flüssig durch den Mund heute Morgen. Die SG Flensburg-Handewitt hat nämlich die European League im Handball gewonnen und damit ja ein fast komplett deutsches Final Four für sich entschieden. Im Finale ging es gegen Berlin. Auch die Rhein-Neckar-Löwen waren dabei, haben sich am Ende Platz 3 gegen Dynamo Bukarest gesichert. Also hier ein weiterer großer Erfolg im Europapokal für die Flensburger.
Ja, ganz genau. Also einfach toll, dass da jetzt auch international oder auf europäischer Ebene so viele deutsche Teams eine so erfolgreiche Saison hatten. Das hätten wir vielleicht vor der Saison auch in der Deutlichkeit nicht so gedacht. Aber am Ende, ja, sogar relativ deutlich setzte sich dann Flensburg-Handewitt durch. Und genau wegen dieser tollen Spiele unter den Final Four war diese Woche eben auch die Bundesliga eher an zweiter Stelle, hat pausiert bzw. wurde genutzt für Nachholspiele, ne?
Ja, und das in beträchtlichem Maße. Es gab 3 Spiele, 2 davon unter Beteiligung des Meisters, des vermeintlichen Meisters, des bevorstehenden Meisters, denn Magdeburg gewinnt 2. Also beide Nachholspiele, zum einen gegen Balingen-Wallstätten mit 14 Punkten Vorsprung, 14 Toren Vorsprung, 43-29, und gegen Leipzig gibt es ein 30-28. Zum dritten Nachholspiel kommt Benny gleich. Ich kann euch sagen, dass Magdeburg vorne jetzt mit 4 Punkten Vorsprung in die Meisterschaft entgegengeht. Es sind ja nur noch 2 Spieltage jetzt an diesem Wochenende, beziehungsweise am Mittwoch startet der vorletzte Spieltag und dann wird es eine Meisterfeier in Magdeburg geben. Und dann gab es ja auch noch den THW Kiel, der im Moment auf Platz 4 in der Tabelle rangiert, vielleicht ja sogar noch von hinten von Melsungen Druck bekommt, aber die haben eine richtige Klatsche bekommen, ne?
Ja, aber mal so richtig, weil der Rekordmeister wurde da in Gummersbach einfach mal eben mit 40-29 geschlagen. Das hätte man jetzt so vielleicht auch nicht gedacht. Gummersbach spielt eine solide Saison, das muss man ganz klar sagen. Aber dass hier der Rekordmeister so sehr unter die Räder gerät, das hätte man nicht gedacht. Noch ein paar Worte zu Magdeburg natürlich. Die hätten natürlich am liebsten auch mehr Zeit im europäischen Handball in dieser Woche verbracht. Aber immerhin konnten sie mit diesen 2 Siegen, wie du schon richtig sagtest, die Meisterschaft so gut wie festmachen. Ja, aber natürlich, Gummersbach ist das Ding in dieser Woche, dass es so deutlich ausging. Leider hat es eben nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es vielleicht bekommen hätte, wenn das ein regulärer Spieltag gewesen wäre, weil es eben ein Nachholspiel war und der Fokus schon auf Europa in dieser Woche lag. Aber ich glaube, das darf man trotzdem nicht minder schätzen.
Genau, das Final Four der European League fand hier in Hamburg statt und in 2 Wochen ist das Final Four der Champions League in Köln und da ist eben der THW Kiel mit dabei und spielt im Halbfinale gegen den FC Barcelona. Das ist natürlich das, worauf man sich jetzt konzentriert, denn Kiel kann über die Liga nicht mehr in die Champions League kommen, da ist nur noch die European League Quali drin, also möchte man sich auf jeden Fall da in Richtung Champions League konzentrieren. Wir gucken vielleicht einmal ganz kurz drauf, was diese Woche ansteht. Der HSV spielt gegen Eisenach, unter anderem Wetzlar gegen Hannover, Göppingen gegen Melsungen, also alles macht Aufgaben und an der Tabellenspitze theoretisch ein interessantes Spiel mit Löwen gegen Magdeburg, aber die Löwen sind ja total abgerutscht, nur Elfter, und vielleicht noch interessanter, der European League-Sieger Flensburg trifft zu Hause auf den Kiel-Besieger Gummersbach.
Ja, ganz genau. Also vielleicht lässt sich da die Glückssträhne oder die Erfolgssträhne gegen große Teams auf jeden Fall fortsetzen. Wir werden es im Blick behalten. Aber David, lass uns doch gerne weitergehen, weil es geht direkt auf höchstem Niveau weiter. Wir gehen zu den French Open, zum nächsten Grand Slam der Tenniswelt. Endlich wieder Sandplatz, kann man ja auch sagen. Und das lief ja aus deutscher Sicht, der Anfang lief gar nicht so schlecht. Also erstens vielleicht, um es zu sagen, heute kommt es zu diesem Kracher in Runde 1. Rafa Nadal gegen Alexander Zverev. Zverev, der natürlich jetzt mit dem Turniersieg im Nacken in dieses Turnier fährt. Und dann kommt ausgerechnet Rafa Nadal, der gerade so doch schon auf dem Weg zurück ist und auch wieder ganz gut performt. Was erwartest du da, bevor wir tiefer reingehen?
Boah, ich glaube, es wird ein kürzeres Match, als wir alle hoffen. Aber ich kann dir nicht sagen, mit welchem Ausgang. Also ich denke schon, dass Sascha im Moment die Vorteile hat, aber Rafael Nadal, ich habe ja eigentlich seit Monaten gesagt, das ist jetzt genau diese Gelegenheit, sich von der Tenniswelt zu verabschieden, mit eben 2 Gelegenheiten den Roland Garros sich einen Titel zu sichern. Wenn das heute auf Philippe Chatrier eben losgeht, irgendwann heute Nachmittag, glaube ich, werden da viele einschalten, auch international gesehen. Ich bin total gespannt, wie das Spiel wird. Und es ist ja nicht mal das einzige spannende Spiel. Denn wenn man sich überlegt, dass auf den zweitgrößten Platz parallel dann wahrscheinlich noch Dominik Köpfer gegen Daniel Medvedev. Wie komme ich auf Dimitri? Heute ist der Wurm drin. Auf Medvedev trifft, sind das ja einfach zwei tolle Partien, auf die wir uns zusammen freuen. Und das, finde ich, darf man nicht vergessen.
Ja, definitiv. Das wird auf jeden Fall, das werden Highlights. Generell, Grand Slams sind ja für uns immer wieder Highlights. Und ja, lass uns gerne schon mal tiefer in die Ergebnisse gehen, weil die ersten Spiele sind ja auch schon gespielt, auch aus deutscher Sicht. Da gibt es ja schon bei den Männern zumindest zwei positive Nachrichten. Zum einen musste sich Daniel Altmaier durch ein richtiges Marathon-Match beißen. Am Ende, ja, waren es 5 Sätze, durch die er sich spielen muss. Jeder Satz ging mindestens ins 4:6, aber ganze 2 gingen auch in einen Tiebreak. Also Wahnsinn, 5 Stunden spielt er da am Ende mit dem Serben Djere. Am Ende schlägt er ihn auch über diese 5 Sätze und 5 Stunden. Ich glaube, da war es wirklich kurz vor 1, als die Partie dann zu Ende war. Und wir sind eben nicht in den USA, wie bereits in diesem Jahr. Also auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Und ein weiterer Deutscher ist weitergekommen, Maximilian Marterer, der 28-Jährige, der sich übrigens das erste Mal seit 2018 mal wieder in eine zweite Runde bei einem Sand-Grand-Slam spielen konnte. Und sonst, du hast schon gesagt, Zverev spielt natürlich noch, Köpfer spielt natürlich noch, wir haben noch Squire, der noch im Turnierverlauf ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wen hier vergessen habe, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall, ja, das ist nur der Anfang. Es geht jetzt richtig, genau, Jannik Hanfmann spielt natürlich noch gegen Cirundolo, auch heute
auch
Mittag.
Auch noch heute, ja.
Genau, das ist nur der Anfang, der da jetzt gestartet wurde. Bei den Damen wiederum sind 4 von 6 Frauen schon raus.
Eine Sache vielleicht noch zu den Herren.
Na klar.
Bevor wir zu den deutschen Damen kommen, ich finde, das Routinier-Duell muss noch erwähnt werden. Stan Wawrinka hat nämlich Andy Murray rausgeschmissen.
Oh ja.
6-4, 6-4, 6-2. Und ich finde, das ist natürlich wirklich auch ein tolles Duell. Neben Zverev, Nadal, Wawrinka, Murray eigentlich so mein Favoriten-Duell in Runde 1 bei diesem French Open gewesen.
Ja, absolut. Dass Stan Wawrinka jetzt hier nochmal in so einem Duell in die zweite Runde einzieht, auch tolle Geschichte. Aber genau, ich wollte nur kurz nochmal auf die Damen schauen, weil da nämlich schon 4 von 6 Damen am Ende raus sind. Niemeyer, Siegemund, wer ist es noch? Liss und Tatjana Maria allesamt schon raus. Tatjana Maria sogar in 2 Sätzen glatt 2-6, 3-6. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf Korpatsch und auf natürlich Angelique Kerber, die ebenfalls noch im Turnierverlauf sind, beziehungsweise noch ihre erste Runde bestreiten müssen. Da setzt sich eben einfach ein altbekanntes Bild fest, aber wir hoffen dann natürlich auf das Beste, weil gerade ein Angelique Kerber, die haben wir natürlich auch schon großartiges Tennis in diesem Jahr spielen sehen.
Genau, Kerber und Korpatsch spielen beide am Dienstag, da könnt ihr also auch gerne einschalten, nachdem wir dann, ich glaube, morgen spielt nämlich kein deutscher Herr außer Jan-Lennard Struff, von daher könnt ihr euch auch da wieder eine schöne selbstgebaute Konferenz basteln oder schaltet bei Eurosport ein, da ist ja das Zuhause der French Open. Ja, und ich würde sagen, dann mache ich noch den traditionellen Blick ins Doppelfeld, da geht es natürlich auch los. Morgen mit den ersten Spielen unter anderem Tim Pütz und Kevin Kravitz starten ins Turnier, aber auch Köpfer und Hanfmann spielen zusammen im Doppel, also da müsste ich jetzt nicht die ganze Liste durchgehen, Mies startet mit rein, also da ist viel los, Siegemund zusammen mit Krejcikova traditionell ja zusammen, Tatjana Maria ist im Doppelfeld dabei, also gerade bei den Damen, die im Einzelfeld noch nicht ganz so super reingestartet sind, kann das vielleicht ja eine Möglichkeit sein, sich auf anderem Wege weiter ins Turnierfeld reinzuspielen.
Ja, das kennen wir natürlich schon besonders erfolgreich aus deutscher Sicht dementsprechend. Ja, auch Siegemund hat ja auch schon im Doppel sehr viele Erfolge feiern können. Dementsprechend bin ich da auch sehr gespannt.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, blicken wir weiterhin gespannt auf diese Tennistage in Paris. Können euch nur herzlich empfehlen, nicht eben erst bei den Olympischen Spielen nach Paris zu schauen, sondern auf jeden Fall auch jetzt schon. Und dann machen wir nach der Unterbrechung weiter mit Leichtathletik, unter anderem mit Weltrekorden, Darts und Snooker, Radsport, Basketball und Motorsport. Bis gleich.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr.
habt, abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take heute im Wochenrückblick bei On The Pitch, der Sportpodcast, Benny. Und ich starte mal wieder rein mit der furiosen ersten Meldung aus der Leichtathletik. Ein paar weitere Folgen noch. Wir haben einen neuen Weltrekord gesehen, und zwar über die 10.000 Meter bei den Damen. Das erste Mal in der Geschichte der Leichtathletik unter 29 Minuten. Und tatsächlich nicht nur alleine. Denn über die Straße haben wir das schon gesehen und jetzt dieses Mal auch das erste Mal auf der Bahn im Rahmen des Diamond League Meetings in Eugene. 28,58,14 Sekunden für Beatrice Chebet und dann ja die nächste historische Bestmarke, die schon früh in diesem Leichtathletik-Jahr fällt.
Ja, jetzt ist es eben die Schallmauer auf der Tartanbahn, die 29 Minuten, die da jetzt gefallen sind. Es ist ein Fest gerade, ne? Es geht Schlag auf Schlag und es ist einfach nur eine von vielen Geschichten, aber das auf jeden Fall, am Ende sind es ja sogar 8 Sekunden, glaube ich, um die sie es verbessern konnte, die Kenianerin. Tolle Geschichte. Das zeigt ja auch wieder, dass auch auf den Diamond League Meetings teilweise vielleicht auch ein bisschen wenig Aufmerksamkeit liegt. Da passiert dieser ganze Bums Woche für Woche, ne? Und ich glaube, wenn wir nicht drüber reden würden, vielleicht würden es noch weniger mitbekommen.
Meine Rede seit Jahren. Ja, auf jeden Fall. Sie hat auch gesagt, in Paris werde ich doppelt starten, über 5 und 10.000 Meter. Nachdem Guda vom Weltrekordtempo gebeten hatte, habe ich entschieden, mit ihr mitzugehen und zu schauen, wie mein Körper reagiert. Es hat sich gut angefühlt. Ich bin total glücklich, dass ich eine 28er Zeit laufen konnte, sagte sie nach dem Rennen. Ja, und generell ist es mit dem Bestmark natürlich interessant. Das erste Mal unter einer halben Stunde wurde gelaufen, 1993, und dann das erste Mal eben unter 29 Minuten jetzt. G-Day hatte 2021, das hatten wir auch im Podcast besprochen damals, da hatten nämlich Sifan Hassan und G-Day innerhalb von nur 3 Tagen zweimal den Weltrekord verbessert und sind beide knapp an der 29-Minuten-Marke gescheitert. Jetzt ist es eben gefallen, also das natürlich die News aus Eugene. Ich kann natürlich jetzt die anderen Leistungen auch nochmal ein bisschen durchgehen. Einzige DLV-Starterin dort vor Ort war Christine Pudenz, im Diskuswurf ist die 5. geworden. Ansonsten muss man aber schon eher auf das andere schauen in der Leichtathletik, wo es um Normen und Bestleistungen ging. Zum einen natürlich, bevor wir zu den Normen selbst kommen, ist die Para-LA-WM zu Ende gegangen, also die Para-Leichtathleten unter anderem mit einer weiteren Goldmedaille für Markus Rehm zum 7. Mal in Folge, Weitsprung-Gold für ihn. Das auch natürlich noch zu erwähnen und dann, ja, was soll ich sagen, die Sprinterin weiter in guter Form, auch Mihambo und Lückenkämper haben wir ja schon angesprochen. Weiter auf dem Weg der Vorbereitung, Gina Lückenkämper wieder mal unterwegs gewesen unter der Woche, aber wir sind natürlich gespannt, wann die 11-Sekunden-Marke dann fällt und wie das bei den Herren dann so wird. Bei den Herren ist auch interessant, dass es das erste Mal seit 2013, damals noch ein gewisser Robert Harting im Diskursring stand, das erste Mal seitdem wieder ein deutscher Herr über 69 Meter geworfen hat, 69,09 für Clemens Prüfer. Habe ich vorher auch noch nicht gehört. Mal gucken, was wir von dem in diesem Jahr noch sehen. Ansonsten gab es natürlich noch weitere Galas, unter anderem in Braunschweig wird gelaufen. Wir haben Julian Weber, der sich in Dessau gut in die Sperrwurfform gebracht hat. Also ich finde, es sieht richtig gut aus. Was soll man sagen? Ich freue mich auf spannende EM- und Olympiatage in der Leichtathletik, unter anderem mit Torben Blech, der sich qualifiziert hat. Viele weitere, die die Olympianorm gesichert haben, unter anderem Claudine Vita und Shanice Kraft. Also es ist viel los und wir können uns auf ein tolles Jahr freuen. Habe ich das eigentlich schon mal gesagt? Ich glaube nicht.
Ich glaube, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Aber ja, es ist wirklich, also auch die Qualifikationen gerade, wer sich alles wo qualifiziert, da den Überblick zu behalten, das ist faktisch gar nicht möglich.
Leichtathletik.de ist the way to go.
Genau, ja, aber wofür dann auch die Qualifikationen sind, ob das jetzt für Olympia ist, ob das jetzt für die Europameisterschaft ist, wie auch immer. Danke, dass du da immer top vorbereitet bist hier in diesem Podcast und ich würde sagen, damit reicht das auf jeden Fall in dieser Woche erstmal für Leichtathletik. Der Block wird natürlich in den kommenden Wochen immer größer werden und ich werde auch mitreden tatsächlich. Aber ja, lass uns doch
gerne so wie bei der Tour de France auch. Wir freuen uns drauf.
Wir freuen uns drauf, ganz genau. Aber lass uns doch gerne über Darts und Snooker reden. David, du hast am Donnerstag Darts geguckt. Das gibt's nicht so oft, aber
ist das schon ein historisches Ereignis? Man weiß es nicht. Ja, es war das Finale der Premier League in der O2 in London und ich habe ja von vornherein gesagt, es wird ein spannender Abend und meine Prognose war richtig, denn es gab die Wiederauflage des WM-Finals. Luke Littler gegen Luke Humphries. Littler setzte sich im Halbfinale gegen Michael Smith durch mit 10-5. Humphries gegen Van Gerven ebenfalls mit 10-5 und dann Luke Littler 11-7 im Finale gegen Luke Humphries. Das erste Mal gewinnt er die Premier League. Viele haben gesagt, er ist 17 Jahre alt geworden, muss man auch sagen. Das kommt viel zu früh, irgendwann muss er einbrechen und er kann diesem Druck nicht standhalten. Wieder einmal sagt er, nö, das macht mir überhaupt nichts aus, sichert sich hier die Premier League Trophäe und das dazugehörige Preisgeld 275.000 Pfund und wirft natürlich, weil das auch noch nicht genug ist, in diesem Best of 21 Leg Game auch noch eine 9 Data. Ich bin nach dem Relegationsspiel fiel der 9-Data. Bochum gegen Düsseldorf haben wir umgeschaltet in der Kneipe und dann fiel dieser 9-Data direkt. Ich bin an die Decke gesprungen, ist ja unglaublich gewesen.
Und nebenher habt ihr sogar noch Darts gespielt, habe ich gesehen, ne?
Das kam danach dann, weil wir es natürlich nachmachen wollten.
Natürlich, genau. Nee, auf jeden Fall, es ist Wahnsinn. Erstens kam es ja dann tatsächlich zu der Wiederholung des WM-Finals. Ne? Also kam dann, ich lag endlich mal wieder richtig, es kam zum Match zwischen Humphries und Littler im großen Finale und ja, da packt er dann natürlich plötzlich seine besten Darts aus, spielt am Ende 105,6 im Average und dann eben als Highlight dieser 9 Darter. Man kann es nicht oft genug sagen, 17 Jahre alt und jetzt auch noch nicht nur WM-Finalist, sondern auch Premier League-Sieger. Es ist eine Wahnsinnsgeschichte, was der schon für Geld scheffelt mit 17 Jahren. Das hätte ich mir auf jeden Fall auch gewünscht. Aber ja, tolle Geschichte. Es geht so weiter wie bisher für ihn. Und ich glaube, der Mann ist immer noch hungrig. Man hat ja auch gesehen, wie viel ihm das Ganze bedeutet hat.
Ja, auf jeden Fall. Also so ganz fassen konnte er das nicht. Ja, was die neuen Data angeht, vielleicht nochmal einen kleinen Fakt, den ich hier auf der Seite sehe. Nach 2020, 21 und 22 ist es jetzt wieder ein Jahr, wo es 2 neuen Data gegeben hat. Gervin Price gegen Michael Smith war das andere Spiel in dieser Saison mit 9 Data. Und was jetzt so im Darts-Zirkus los ist, das kannst du uns ja gerne nochmal einordnen, was nach der Premier League so alles auf dem Programm steht.
Ja, ganz genau. Denn erstmal müssen wir natürlich über die Dutch Darts Championship an diesem Wochenende sprechen, weil das nächste European Tour stand an, diesmal in Roosmalen in der Niederlande und natürlich viele Niederländer vor Ort dabei. Publikum wie immer ganz in Orange, richtig, richtiger Hexenkessel da, hat richtig Spaß gemacht. Am Ende konnte es aber wieder ein Michael van Gerven nicht über die Schlusslinie bringen, denn im Halbfinale geht es schon gegen Johnny Clayton raus, 7-6, denn am Ende 4-0 hat Van Gerven geführt, 6-4 hat er dann nochmal geführt, nachdem Clayton 4 Lecks in Folge gewinnt. Er lässt dann wichtige Darts liegen, verpasst dann, glaube ich, zum wichtigen Leg bei 80 Punkten. Die große Zahl wirft den ersten direkt in die 5 und kriegt dann keine Chance mehr auf Doppel. Das sind Fehler, die ein Michael Van Gerven jahrelang nicht gemacht hat. Plötzlich sind sie da, wieder ist es kein Sieg, auch nicht beim Heimturnier, denn der Sieger heißt am Ende übrigens auch nicht Johnny Clayton, sondern Josh Rock, der Nordire, der sich jetzt ja in den letzten Monaten zwar ein bisschen zurückgehalten hat, aber konstant auf der Pro Tour agiert hat und jetzt ist es sein erster Titel nach einem Titel auf der Pro Tour, den er schon letztes oder vorletztes Jahr einfahren konnte. Auch ein junger Spieler, der hier am Ende das Turnier für sich entscheidet, das erste European Tour Turnier für ihn. Auch eine tolle Geschichte. Martin Schindler wieder in einem Halbfinale. Wahnsinn, was der gerade abreißt. Wieder Averages über 100 im Turnierverlauf gespielt. Am Ende war Josh Rock im Halbfinale dann zu stark. Die Luft war raus für Schindler. Trotzdem wieder ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Das macht gerade richtig Spaß.
Ja, mal gucken, in welche Richtung das dann geht. Die nächsten großen Kalendertermine, die man sich eintragen muss, wären dann?
Schlag auf Schlag geht es jetzt gerade auf das World Matchplay zu, was im Sommer natürlich ansteht. Ist nicht mehr weit. Die Woche müsste auch schon das Teilnehmerfeld feststehen. Das heißt, da geht es jetzt.
Was war nochmal das Ding, wo die im Team miteinander antreten zu zweit? Oder
der World Cup of Darts, der steht im Juni auch an.
Siehste, guck mal, das war doch auch
übrigens,
im Sommer.
Übrigens, tolle Geschichte, Paul Lim ist mit Harith Lim wieder dabei. Die haben sich wieder qualifiziert zusammen als Team. Also, es gibt wieder Lim-Power, Singapur-Power.
Wer spielt da für Deutschland?
Na, die zwei Besten sind ja aktuell, ist es Pietrzko und Schindler?
Ja, wahrscheinlich, oder? Deswegen frage ich. Also, ich würde sagen Pietrzko und Schindler.
Ich glaube ja.
Also das wird nicht nominiert, sondern man geht strikt nach Weltrangliste, oder wie?
Genau, richtig. Das wird nicht zwischen den Spielern. Gut, wenn ein Spieler natürlich sagt, er will nicht spielen, dann wird der Nächste in der Rangliste genommen. Aber genau, so wird es jedenfalls geregelt. Aber so viel erstmal hierzu. Das sind auf jeden Fall zwei Highlights, die sehr bald anstehen werden. Und ich muss noch mal ganz kurz einen Exkurs machen in Snooker, weil da stand nämlich das erste Q-School-Turnier an. Am Ende setzt sich ein alter Bekannter der Tour durch mit Alan Taylor, der seine Tourcard, glaube ich, erst verloren hat. Und es gibt einen neuen, jungen Stern am Himmel, der jetzt nächstes Jahr Profi sein wird, nämlich der Lette Artemis Sisens, heißt er, 17 Jahre alt, der sich jetzt die Tourcard in Leicester geholt hat in dieser Woche. Das zweite Turnier steht direkt jetzt in den folgenden Tagen wieder an. Heute geht's wieder los. Das habe ich ein bisschen verfolgt, weil auch ein paar deutsche Spieler dabei sind. Aber keiner hat sich da am Ende leider durchgesetzt. Nächste Chance, wie gesagt, in dieser Woche. Viel mehr gibt's da leider auch noch nicht.
Ja gut, aber das geht ja auf jeden Fall auch wieder seinen Gang. Da ist die Weltmeisterschaft ja gerade erst zu Ende gegangen. Ja, dann kommen wir zu einem, der wahrscheinlich in der Weltrangliste seines Sports auch ziemlich weit oben stehen dürfte, Tadej Pogacar. Nämlich im Radsport, der konnte sich den 107. Giro d'Italia sichern und das so überlegen wie fast noch kein anderer vor ihm. Am zweiten Tag der dreiwöchigen Rundfahrt übernahm er ja damals das rosa Trikot und hat es nicht mehr abgegeben. Am Samstag auf der letzten Bergetappe hat er sich dann Etappensieg Nummer 6 gesichert. Das ist übrigens bei einem Giro d'Italia nicht mal Eddy Merckx passiert. Der Radsport-Legende, die ja in unter anderem den 60er, 70er, 80er Jahren die großen Erfolge gefeiert hat, also eher 80er nicht, aber 60er und 70er, unter anderem ja 5-mal die Tour de France und den Giro gewonnen und hat ja unter anderem von Armstrong, Hinault und des Weiteren ja den Titel größter Rennfahrer der Radsportgeschichte zugeschrieben bekommen. Und wenn Pogacar so weitermacht, irgendwann ist er wahrscheinlich in einem Atemzug damit zu nennen. Denn Pogacar gewinnt nicht nur irgendwie den Giro, sondern vor allem das erste Mal überhaupt, an dem er teilnimmt. Das ist sein erster Giro gewesen. Am Ende 9 Minuten 56 Vorsprung vor dem zweitplatzierten Daniel Martinez. Das ist der Captain von Bora Hansgrohe. Seit 1965 hat es keinen größeren Vorsprung gegeben. In der Nachkriegszeit ohnehin erst 3-mal mehr Vorsprung als diese knapp 10 Minuten. Also das ist wirklich eine historische Rundfahrt, die ja Pogacar hier unangefochten in den italienischen Asphalt gebrettert hat. Wir sind jetzt gespannt, wie sich das mit den größten Konkurrenten weiterentwickelt. Vingegaard, Evenepoel, Roglic waren ja alle gemeinsam Anfang April gestürzt. Mal gucken, wie das jetzt bei der Dauphiné losgeht. Roglic und Evenepoel sind da am Start. Das ist ja die Tour-Generalprobe. Vingegaard ist noch mit einem dicken Fragezeichen versehen. Und dann freuen wir uns natürlich auf die Tour de France, wo dann hoffentlich so ein bisschen Vielfalt ins Klassement reinbringt. Das übrigens ein besten Deutschen natürlich auch hier aufzubieten hat. Auf Platz 14 mit 38 Jahren, mit 33 Minuten Rückstand, Simon Geschke.
Ganz genau, tolle Geschichte. Auf jeden Fall auch für ihn nochmal. Wir wünschen uns natürlich mehr Spannung spätestens zur Tour. Aber aktuell sieht es nicht ganz danach aus. Ich glaube, Pogacar hat einiges vor in diesem Jahr. Das klingt jedenfalls wirklich...
4 Wochen noch.
4 Wochen noch, genau. Auch das steht in diesem Sommer an. Vielleicht kriegen wir da ja auch wen ran. Mal sehen. Wir sind in der Arbeit in dieser Woche, um ein bisschen nach dem Praktikum von David jetzt auch am Podcast wieder mehr rumzuwerkeln, auch mehr Gäste wieder einzuladen. Eigentlich haben wir richtig Bock auf diesen Sommer. Und das kann natürlich nicht sein, ohne dass da nicht mindestens ein paar Gespräche bei rumkommen. Dementsprechend, genau, seid da auf jeden Fall weiterhin aktuell.
Ja, haben wir noch was Lustiges für dich? Denn die 20. Etappe war ja eine Bergetappe. Simon Geschke hat da seinen starken Giro gekrönt. Und der Berg hieß Monte Grappa.
Das Grappa. Sehr schön, ja. Sehr gut.
Ja, was kommt als nächstes? Was haben wir auf der Liste stehen? Basketball.
Richtig, Basketball. Was wollen wir da sprechen? Erstmal natürlich, es standen die Playoffs an, es stehen gerade die Playoffs an, die Halbfinals stehen jetzt fest. Und ja, viele Überraschungen gab es, glaube ich, jetzt nicht. Alba Berlin ist noch dabei, die Niners Chemnitz sind noch dabei, die sich gegen Vechta durchgesetzt haben. So ein bisschen das Duell der Überraschungen vielleicht, wenn man so will. Und da setzt sich am Ende, auch wenn man sich die Saison übergreifend anschaut, der Favorit durch mit den Niners, die jetzt eben auf Alba Berlin treffen. Und das andere Halbfinale, Bayern München gegen die Würzburg Baskets. Ich glaube, da ist die Favoritenrolle auch relativ klar einzuordnen. Ich meine, am Ende ist es natürlich ein richtiger Marathon, der hier auch im Halbfinale bestanden werden muss. Ich glaube, 4 Spiele müssen dann ja gewonnen werden. Das heißt, ja. Da steht noch einiges und einige Spiele in den nächsten 2 Wochen vor uns. Aber David, das war ja natürlich nicht längst alles, was in dieser Woche stattfand. Bevor wir aber vielleicht auch jetzt in die Euroleague gehen, wo du uns über den neuen Sieger berichten wirst, Es steht auch schon ein Aufsteiger in die BBL fest, nämlich ein alter Bekannter, die Frankfurt Skyliners, die sich in den Playoffs im fünften Spiel gegen die Gladiators Trier durchsetzten mit einem 85-76. Das sei vielleicht hier auch nochmal angemerkt.
Genau, Euroleague ist das eine und das andere ist die NBA, denn mutmaßlich stehen die Finals schon fest. Die Minnesota Timberwolves liegen inzwischen 0-3 gegen Dallas Mavericks hinten und die Boston Celtics führen 3-0 in ihrer Serie gegen die Indiana Pacers. Also Celtics gegen Mavs wird das Finale werden, wenn jetzt nicht hier irgendwelche komplett abstrusen Dinge passieren. Das zur NBA und du hast die Euroleague schon angesprochen. Panathinaikos Athen geht als Sieger aus dem Final Four der Euroleague hervor. Man gewinnt im Halbfinale gegen Fenerbahce und im Finale gegen Real Madrid, die sich den Finaleinzug gegen Piräus gesichert haben. Also das auf jeden Fall, ja, ein Euroleague-Triumph, den wir hier auf jeden Fall auch nicht zu kurz kommen lassen wollen. Zum fünften Mal gewinnt Panathinaikos Athen die Euroleague und ist damit alleiniger Rekordsieger. Das Final Four, was ja übrigens auch in Berlin stattfand, ist ja auch immer ein Ereignis, was ja leider im deutschen Basketball seit Jahren so ein bisschen unter ferner liefen ist. Erster Sieg seit 2011, also fast so wie die Tschechen im Eishockey.
Ja, ganz genau, aber das fand ich ja auch begeisternd. Du hast mir ja auch Bilder geschickt, beziehungsweise ein Reel zu diesen Wahnsinnsfans von Panathinaikos, die da mal die Halle sowas von abgerissen haben. Das zeigt sich ja auch, es gibt so Sportarten, wo Länder, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat, absolut hyped sind und sowas von der Partie. Wir haben ja auch schon, was weiß ich, war das Wasserball, wo auch ein griechisches Team mal so richtig mit Pyro in der Halle um sich geworfen hat. Oder jetzt hier Panathinaikos selbst, das waren wirklich wie Fußball-Hools, ne? Dagegen scheinen die deutschen Basketballhallen manchmal so ein bisschen wie, ich will nicht diffamiert werden, aber auf jeden Fall harmlos.
Genau. Ja, du musst aber auch dazu sagen, also ich meine, wenn Panathinaikos und Fenerbahce in Berlin einmarschieren, dann, das steht im Kicker-Artikel ja auch zurecht, kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen der rivalisierenden Fangruppen. Ja. Bei den Krawallen seien auch Pyrotechnik eingesetzt und Flaschen geworfen worden. Und laut der Berliner Polizei gab es auch Platzverweise und Hausverbote. Also da haben es die Kollegen vielleicht auch ein bisschen übertrieben, das muss man dazu sagen.
Ganz sicher, trotzdem, es war ja natürlich jetzt auch nur bezogen auf die
Bilder. Aber die Stimmung ist natürlich
krass, genau. Ja, also es ist schon Wahnsinn, was dann auch in der Basketballhalle für eine Stimmung sein kann in so einem wichtigen Spiel, das nur dazu.
Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir von der Stimmung in der Halle zu einer Top-Stimmung im Fürstentum, denn in der Formel 1 stand das traditionelle Wochenende von Monaco auf dem Programm. Die einen fragen sich, ist das überhaupt noch Formel 1 tauglich? Die anderen sagen, ja, das ist doch auf jeden Fall das Event des Jahres, das darf nicht fehlen. Auch hierzu würde mich eure Meinung interessieren, aber wir kommen erstmal aufs sportliche Geschehen, denn ja, Charles Leclerc hat den Fluch besiegt und das erste Mal sein eigenes Heimrennen gewonnen. Das erste Mal in der Formel-1-Geschichte, so habe ich zumindest gelesen, ich konnte es leider nicht verifizieren, dass die ersten 10 aus dem Qualifying genauso ins Ziel kommen wie im Rennen. Das spricht natürlich nicht gerade für die Überholvielfalt in der Formel 1, also kann ich euch gerne beide Listen vorlesen, denn es ist ja im Prinzip das Gleiche. Charles Leclerc also mit dem Rennsieg in Monaco, Oscar Piastri auf Position 2, weiterhin in einer guten Form die McLaren, Carlos Sainz im zweiten, Ferrari auf der 3, Lando Norris wird Vierter, auch das eine schöne Serie, kommen wir gleich nochmal im WM-Stand drauf zu sprechen. George Russell wird Fünfter, Max Verstappen nur Sechster, Sergio Perez übrigens mit einem schweren Crash gleich in der ersten Runde ausgeschieden, Hamilton auf 7, Tsunoda auf 8, Albon auf 9, Gasly auf 10, Nico Hülkenberg ist ebenso ausgeschieden wie Kevin Magnussen und Esteban Ocon ebenfalls.
Ja, wildes Rennen irgendwie, ne? Also am Ende nicht nur Max Verstappen auf der 6, sondern auch viele bekannte Ausfälle. Ein Perez und ein Hülkenberg würde ich da jetzt gerade formtechnisch vielleicht sogar besonders rausnehmen natürlich. Und endlich mal, oder was heißt endlich mal, auf jeden Fall ein Podest ohne Red Bull. Das heißt Doppelpodest Ferrari und McLaren ist es am Ende tatsächlich auch nicht Lando Norris, der das Podium macht, sondern Oscar Piastri. Das steht auch nochmal für diese für diesen Formsteigerung im Laufe der Saison bei McLaren. Da sah es ja am Anfang der Saison gar nicht mal so gut aus und jetzt Zweiter und Vierter wieder. Das sieht gerade richtig gut aus und Piastri, der scheint sich auch langsam mal so richtig wohlzufühlen in der Formel 1 und scheint angekommen zu sein.
Ja, also hat jetzt 30 Punkte aus den letzten beiden Wochenenden geholt aus Capier Street. Das ist ja formmäßig auf jeden Fall Platz 4, wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe. Genauso viele Punkte geholt wie sein Teamkollege, der hat nämlich auch 30 in den letzten beiden Rennen geholt. Also die McLaren richtig gut drauf. Vorne Leclerc kommt so ein bisschen an Verstappen ran jetzt mit den 25 Punkten. Es sind 31 Punkte Vorsprung für Max Verstappen. Norris schon 23 hinter Leclerc, also muss man einfach weiterentwickeln, wie sich das da auftut. Perez ist jetzt hinter Sainz zurückgefallen, 107 zu 108. Ja, die Mercedes müssen noch ein bisschen gucken, wo sie bleiben. Die stehen beide noch deutlich hinter Piastri. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hülkenberg natürlich jetzt unglücklich. Er konnte da nicht wirklich viel, nach gefühlt 500 Metern schon ausgeschieden. Ja, wird ein spannendes weiteres oder ein weiterer Saisonverlauf auf jeden Fall. Und wenn wir auf den Kalender blicken, kann ich euch auch sagen, wie es weitergeht. Und zwar ist das in Melbourne der Fall, in Kanada dann in 2 Wochen. Das heißt, das Rennen am 9.6. dann Primetime 20 Uhr.
Ja, so ist es. Und heute sind wir echt fix, David, kann man glaube ich sagen. Aber das bitte?
Ja, ich überlege gerade, wir können das Indy 500 vielleicht noch dazu nehmen. Denn auch das ist natürlich ein Höhepunkt in der Motorsportgeschichte. Generell natürlich jedes Jahr das Highlight der IndyCar Series war ein bisschen, hat ein bisschen was länger gedauert. Haben sich da vielleicht ein Beispiel an dem Matera-Match bei den French Open gewonnen. Mein Gott, heute ist aber auch der Wurm drin. Denn eigentlich sollte das Ding schon viel früher zu Ende sein. Am Ende hat es 4 Stunden länger gedauert. Um 19.45 Uhr Ortszeit war dann Schluss. 7 Stunden später, als es eigentlich hätte losgehen sollen. Das ist ja immer so das Ding in der IndyCar Series. Die haben ja keine Kurven auf dem Oval. Deswegen fahren die eigentlich gar nicht bei Regen, müssen dann warten, bis die Strecke abgetrocknet ist. Ja, und dann mussten eben die 200 Runden so ein bisschen später zu Ende gebracht werden. 108. Mal, dass das ausgetragen wurde, also einmal mehr als der Giro, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Am Ende ist es Patrizio Award, der am Ende nur Platz 2 holt, denn Joseph Newgarden, hat sich dort durchgesetzt. Was heißt Überholmanöver? Es sieht am Ende immer wahnsinnig einfach aus, aber diese Windschattenduelle bei durchgehend über 300 km/h. Also falls ihr mit Indy 500 noch nicht was zu tun hattet, guckt euch das an. Das ist wirklich geisteskrank, was die da 500 Meilen lang abreißen. Vor ungefähr 300.000 Zuschauern in so einem Motorspeedway. Also das sind schon Bestmarken, die man so nur in dieser Rennserie sieht. Und das muss man auch mal erwähnt haben.
Ja, definitiv. Sollte auch hier seinen Platz finden. Sehr gut auf jeden Fall für diesen Einwand. Trotzdem war es das natürlich längst noch nicht. Wir haben Relegationsspiele noch. Wir haben Finals für euch. Das eine eher weniger positiv, das andere war dann doch spannender als gedacht. Und wir haben natürlich auch noch viele andere Sachen aus dem Fußball. Die Nationalmannschaft bereitet sich vor und so weiter. Ligen werden beendet. Auch die Premier League, darüber müssen wir natürlich heute auch nochmal sprechen. Das heißt, es geht gleich direkt nach dieser Pause weiter.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir wieder zurück und melden uns nach der letzten Unterbrechung in der heutigen Folge mit dem Fußball wieder. Und wir müssen natürlich zuallererst über das vergeigte Triple von Leverkusen sprechen. Das Europa-League-Finale in Dublin liegt hinter uns. Leverkusen konnte 3:0 am Ende das erste Mal nach 51 Spielen nicht gewinnen. Oder zumindest verlieren das erste Mal wieder, so muss man es ja sagen, gegen Atalanta Bergamo. Lukman, One-Man-Show, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, doch mit uns zusammen zum großen Teil. Das war dann doch irgendwie ziemlich ernüchternd für die Bayer-Elf.
Das war's, definitiv. Also direkt in den ersten Minuten hat man schon gesehen, Atalanta wirkte von Anfang an bissiger, die Chancen waren klar verteilt, auch das muss man ganz klar sagen, also von der Offensivpower hat man relativ wenig gesehen und Lukman, der dann wirklich ein paar Mal wirklich relativ frei zum Schuss kommen konnte, auch mal aus der Distanz es probieren konnte mit einem Dribbling, einem Aussetzer und dann geht der Ball dann eben ins Tor relativ früh. Das war, glaube ich, nicht die Vorstellung, die sich Leverkusen vorgestellt hat in diesem Finale und am Ende darf man sich, glaube ich, nach diesem Finale nicht beschweren, auch in der Höhe nicht.
Ja, ich denke, dann machen wir vielleicht das zweite gleich damit. Ja. Denn das Double wurde perfekt gemacht. Samstagabend, es war. Ich habe versucht, es so ein bisschen zu ranken von Stadionerlebnisse, die ich in meinem Leben hatte. Mhm. Ich meine, Dortmund gegen Stuttgart war wild und ich glaube, allein diese Lichtstimmung über dem Berliner Olympiastadion Samstagabend, das war schon was ganz Besonderes. Es war ähnlich in Rot getaucht wie damals, als du da warst, wahrscheinlich, als Union Berlin Champions League gespielt hat. Aber was der FC Kaiserslautern, der erste FC Kaiserslautern mit seinen Fans da an diesem Samstagabend, an dem ganzen Wochenende in Berlin abgerissen hat, das ist der absolute Wahnsinn. Locker gefühlt 50.000 Kaiserslautern-Fans im Olympiastadion. Ja klar, die Bayer-Fans waren auch laut, aber die haben alles gegeben, was es gab. Die geilste Choreo oder mit die geilste Choreo, die ich jemals gesehen habe, weiß gar nicht, Bengalo-Vorräte aus 20 Jahren, hat Wolf Fuß gesagt, die da in den Berliner Nachthimmel geschossen wurden. Nein, das war nicht der einzige Grund, weshalb er so orange war. Ja, es war einfach ein unbeschreiblicher Abend. Friedhelm Funkel verabschiedet sich mit einer knappen Niederlage, denn Leverkusen gewinnt mit einem Distanzschuss von Xhaka in Unterzahl mit 0:1 gegen Kaiserslautern.
Ja, Kusunu, der da wirklich keinen guten Eindruck gemacht hat. Kurz vor der Pause dann natürlich mit Gelb-Rot schon vom Platz gestellt worden. Aber dennoch, genau, dieser Sonntagsschuss von Xhaka, richtig schönes Tor, kann man glaube ich auch wirklich nicht anders sagen, entscheidet am Ende diese Partie, die vor allem in der zweiten Halbzeit irgendwie schon geprägt war von einer Leverkusener Mannschaft, die auch eher defensiv natürlich dann in Unterzahl agiert hat. Das war jetzt nicht das Spektakel-Fußballspiel, aber Kaiserslautern hätte durchaus auch die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Leider am Ende hat es nicht sollen sein. Trotzdem, glaube ich, kann man sagen, es ist nicht zu dieser Partie geworden, die wir im Vorhinein noch prognostiziert hatten, dass das jetzt ein ganzes Schützenfest wird und die Partie dann relativ deutlich am Ende ausgeht. Es ist eine enge Partie gewesen. Kaiserslautern hat sich gut gezeigt, gut präsentiert unter einem Friedhelm Funkel. Und so kann man auf jeden Fall auch mal ein Finale im DFB-Pokal bestreiten. Was jetzt vielleicht noch wichtig ist, jetzt steht fest, dass Hoffenheim als siebter Europa League spielt, dass Heidenheim in der Conference League Quali antreten wird. Da könnten wir natürlich jetzt wieder die Frage aufmachen, ist das gut für Heidenheim? Sollten sie tatsächlich in die Gruppenphase kommen oder nicht?
Naja, was heißt Gruppenphase? Sie könnten, wenn ich das richtig sehe, in den Playoffs schon auf Chelsea treffen.
Leck mich am Arsch.
Und dann hoffen wir einfach, dass es am 22. und 29. August, das sind nämlich die Termine für die beiden Playoff-Spiele, nicht dann den Lauf nimmt, den der 1. FC Union Berlin in dieser Saison hingelegt hat, von der Champions League fast in Liga 2. Betis und Lens sehe ich hier noch als Playoff-Teilnehmer aus Spanien und Frankreich, also die Gegner für Heidenheim könnten durchaus delikat werden. Das ist natürlich das große Los für RTL, wenn Dortmund die Champions League gewinnt, weil dann darf man sich in der Conference League und Europa League in den Übertragungen dann aussuchen, ob man Hoffenheim oder Heidenheim überträgt. Das ist natürlich jetzt durchaus nicht so quotenträchtig wie Eintracht oder Leverkusen in den letzten Jahren. Also das ist schon wirklich Wahnsinn.
Ja, Johannes Ehrmann hat heute bei MML Daily Lena Kassel ersetzt und hat das ganz gut zusammengefasst. Ich meine, für so eine gesamte Saison über drei Wettbewerbe, wenn du auch in der Woche spielen musst, wenn du mehrere Partien wöchentlich hast, da brauchst du eigentlich einen Kader von 20 Leuten Minimum, die dann relativ einheitlich auch Fußball spielen können. Ne? Da darf relativ wenig qualitativ abfallen. Sonst passiert eben das, was wir schon oft gesehen haben. Die Saison wird zu lang. Die Saison wird richtig hart und im Zweifel geht es dann in den Abstiegskampf. Und kann natürlich bei einem Team wie Heidenheim, die ja weiterhin auch auf ihre Transferpolitik setzen wollen, das heißt Spieler aus den unteren Ligen holen und sie zu dem machen, was Heidenheim spielt, nämlich Erstligist. Das kann verdammt schwer werden mit dieser Transferpolitik und mit den finanziellen Möglichkeiten, die ein kleiner Verein wie Heidenheim eben hat. Aber es wird eine Geschichte sein, über die wir auch sicherlich nicht das letzte Mal sprechen werden.
Ja, absolut. Ich würde sagen, dann blicken wir vielleicht so ein bisschen auf nächsten Samstag. Bevor wir über das Champions-League-Finale sprechen, sprechen wir aber über die DFB-Pokal-Auslosung. Die gibt es nämlich auch am Samstag. Und was können wir sagen? Es gab natürlich einige Mannschaften, die sich qualifiziert haben. Ich kann ja mal kurz die Sieger durchgehen. Sandhausen in Baden, Viktoria in Berlin, Bremer SV in Bremen, Teutonia Ottensen mal wieder in Hamburg, Saarbrücken, gut, das war erwartungsgemäß, ne, Benni, ja, im Saarland. Hallescher FC gegen in Sachsen-Anhalt. Schott Mainz ist wieder dabei. Karl Zeiss Jena gegen Meuselwitz. Da hat sich mein Praktikumskollege sehr gefreut. Der ist nämlich Jena-Fan. Auch das ein hartes Schicksal. Greifswald ist es in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Alemannia Aachen erwartungsgemäß im Mittelrhein. Ja, Benni?
Nee, ich wollte nichts sagen. Alles gut.
Achso, ich dachte, du hast dich gemeldet, sorry. Hildesheim in Niedersachsen, TuS Koblenz, letzte Woche noch angesprochen in diesem Podcast, gewinnt den Rheinland-Pokal und ist auch im DFB-Pokal dabei. Phoenix Lübeck, Villingen, Energie Cottbus, Rot-Weiß Essen und dann 27.000 Zuschauer im Rudolf-Habig-Stadion bei Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Am besten mit dem besseren Ende für die Dresdner. Aalen ist mit dabei, Ingolstadt. Arminia Bielefeld als Westfalen-Pokalsieger gegen den SC Verl im letzten Spiel von Fabi Klos ever. Es war nochmal emotional, nicht so ganz krass wie gegen Halle beim letzten Drittliga-Heimspiel, aber durchaus nochmal heftig. Und Kickers Offenbach gewinnt auch den Hessen-Pokal gegen Türgücü Friedberg. Und damit ist sind die Leverkusener Fanfreude von den Kickers auch im DFB-Pokal vertreten.
Na,
da
Gott
war
sei
im Olympiastadion in Berlin so ein Banner aufgehangen im Leverkusen-Block. Wir sehen uns im Finale 2025,
ja,
liebe Kickers.
Ja, ja, was ich noch habe, was ich ein bisschen verfolgt habe, in Berlin hat ja Maccabi Berlin, der einzige jüdische Fußballverein, es wieder ins Finale geschafft. Da ging es dann gegen Viktoria, ja, Köln, gegen Viktoria Berlin dann leider nicht weiter. Ich glaube, Viktoria Berlin spielt auch eine Liga höher, weil Maccabi fünfte Liga mittlerweile spielt. Aber auf jeden Fall auch, ja, interessant, dass die es wieder ins Finale geschafft haben.
Genau, 3-0 ist das Spiel da ausgegangen. Ja, ja, wie gesagt, am Samstag ist dann die Auslosung, 18 Uhr und es wird ein langer Fußballabend am Samstag, denn das Champions-League-Finale steht an, Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Der Satz, der jetzt hier folgen müsste, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, ich bin einfach sehr gespannt.
Es wird, glaube ich, wirklich ein echtes Highlight. Also es wird Feuer drin sein, Dortmund wird alles dafür tun, diese grauenvolle Saison auf allen Ebenen sonst mit diesem Finale wirklich zumindest nochmal Gold anzustreichen und das auch wirklich mit echt Gold, kann man glaube ich sagen. Also ein Champions-League-Titel gegen Real Madrid im Finale, was wäre das für eine sensationelle Geschichte in einer Saison, wie gesagt, die von so viel Enttäuschung geprägt ist bei Dortmund. Da wird schon Bayern nicht Meister und Dortmund ist am Ende selbst trotzdem meilenweit vom Titel entfernt. Rettet sich damit dann vielleicht auch ein Edin Terzic den Job, wenn man sich dieses Spiel noch sichert? Oder ist er sowieso unbestritten nächstes Jahr wieder dabei? Das ist die Frage.
Ich glaube, Zweiteres tatsächlich.
Ja.
Er würde auch bleiben, wenn die verlieren.
Ja, nicht unwahrscheinlich.
Oder meinst du, dass Lars Ricken da so schnell schon aufräumt?
Ne, das weiß man eben nicht immer, ne? Wenn da auf jeden Fall in der Führungsebene immer viel passiert, wie da das Vertrauen in den Trainer ist. Aber Terzic, na gut, als Ur-Dortmunder, Finalist, als Champions-League-Finalist hat er natürlich jetzt auch doch etwas auf der Habenseite. Es wird auf jeden Fall spektakulär. Ich weiß nicht, wie du es tippst. Ich glaube aber auch nicht, dass das jetzt hier eine deutliche Geschichte wird. Weil man könnte ja denken, Real doch irgendwie klarer Favorit. Das kann schon eine ziemlich zähe und spannende Partie werden.
Also 3-2 Real wären dann schon so viele Tore, meinst du?
Gute Frage. Keine Ahnung. 2-1
Real.
Kann sein.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann euch sagen, dass bei Real Tchouaméni ausfällt, der in dieser Saison 33 Mal in der Startelf stand und immer dann sind die Madrilenen ungeschlagen geblieben. Gucken wir mal, wer neben Toni Kroos spielt, der wurde ja im Bernabeu verabschiedet, auch am Samstagabend, genau. Das war emotional auch da eine große Choreo für Toni Kroos, das letzte Mal im Bernabeu gespielt, das letzte Mal eben oder das vorletzte Mal im Realtrikot, wird ja die EM noch spielen und dann mal gucken, wer neben ihm spielt, Valverde, Modric, Camavinga, das wird sich natürlich dann zeigen, wer am Samstagabend im Wembley-Stadion dann spielt. Es gibt noch ein weiteres Finale, am Mittwoch bereits Olympiakos Piräus gegen die Fiorentina, das Ganze in Athen ist natürlich auch lokal sehr interessant. Wir gucken, ob das da vergleichbare Basketballstimmung gibt. Was können wir noch erzählen? In Italien ist die Liga zu Ende gegangen, aber was ich noch vielleicht interessant und erwähnenswert finde, ist der FA Cup. Denn in England wurde der Pokalwettbewerb entschieden. Manchester United spielt jetzt doch international, gewinnt nämlich 1-2 gegen den Stadtrivalen City. Dank unter anderem Stefan Ortega, der diesmal nicht ganz so gut aussieht. Ja, und für United ist es natürlich ein guter Trost. Achter in der Liga, jetzt doch noch international. Naja, täuscht über vieles hinweg vielleicht.
Ja, definitiv. Ten Hag da als Trainer auf jeden Fall, naja, nicht den besten Job gemacht. Plötzlich war er dann ja auch bei Bayern im Gespräch. Er wird es ja jetzt nicht. Es ist auch, glaube ich, gut für die Bayern, dass er es nicht wird. Aber ja, komische Saison wieder mal von Man United. Was noch zu Man City zu sagen ist, Guardiola wird ja tatsächlich als Trainer nicht bleiben. Die Entscheidung ist jetzt heute oder gestern getroffen worden. Ich habe gerade noch den Artikel hier vor mir, so ein relativ frischer Artikel von ein paar Minuten, dass er auf jeden Fall nach der Zeit seine Karriere bei Man City beenden. Also er wird nicht seine Karriere beenden, aber er wird seine Zeit bei Man City beenden. So ist es richtig ausgedrückt. Obwohl Man City gerne den Vertrag mit ihm natürlich verlängert hätte. Es war ja auch ja eine Ära, die er da bei Man City jetzt mitgeprägt hat. Und spannender Name, der da jetzt auf jeden Fall wieder in den Trainerrängen unter den vereinslosen Trainern fällt, ne?
Boah, das ist, ja, die Breaking News kam ja gerade rein. Mal gucken, das ist natürlich spannend. Vielleicht nimmt er ja seinen aktuellen zweiten Torwart mit.
Kleine Ergänzung noch, er wird seinen Vertrag nicht verlängern, aber der Vertrag geht noch über die nächste Saison hinaus. Das heißt, die nächste Saison wird er noch Man City Trainer sein, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Aber er wird auf jeden Fall seinen Vertrag nicht verlängern, das steht angeblich fest.
Wenn ihr das hört, dann werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, wie es aussieht. Wir haben noch ein paar andere Personalien, nämlich Kompany, Xavi und Hansi.
Das wäre wieder was für ein Titel, ne? Ja, Kompany, fangen wir an. Ich glaube, es ist keine gute Variante. Sage ich dir von vornherein. Ich glaube nicht dran. Also der hat weder bei Burnley noch bei Anderlecht. Beides ist für mich kein Gradmaß für eine erfolgreiche Zeit bei den Bayern. Ich glaube, Bayern ist gerade ein sehr stürmischer Verein. Bayern ist ein deutlich größerer Verein als Anderlecht und Burnley. Und Bayern hat deutlich höhere Ansprüche, vor allem als das letzte Team Burnley. Die ja, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, sind die nicht sogar abgestiegen? Auf jeden Fall war es keine erfolgreiche Saison.
Ja.
Genau.
Ja.
Dementsprechend ist das der Anspruch jetzt von Bayern. Natürlich ist es ein großer Name, aber woher ist er ein großer Name? Natürlich, weil er ein legendärer Innenverteidiger
ist. Beim HSV gespielt hat.
Und beim HSV gespielt hat. Okay.
Ja, richtig. Übrigens HSV, dann nehmen wir noch eine vierte Personalie mit rein, finde ich interessant. Stefan Kunz, jetzt Sportvorstand, Jonas Bolt Nachfolger und wird aber bei der EM jeden zweiten Tag bei RTL im Studio sitzen. Also wie der da den HSV-Wiederaufstieg organisieren will, ist mir auch ein Rätsel.
Das wird spannend, auf jeden Fall. Wen haben wir noch unter den Personalien?
Ja, Hansi Flick in Barcelona.
Ja, ich habe schon, gesehen, wie jemand gegoogelt hat, was Graugänse auf Spanisch heißt.
Ja.
Ja, spannend, ne? Ich weiß gar nicht. Spricht der überhaupt Spanisch? Ich glaube nicht.
Weiß ich nicht. Kommt mir aber ein bisschen Spanisch vor, das Ganze.
Oh Gott. Ja, Barcelona ist ja doch aber dadurch aufgefallen, dass sie auch regelmäßig oder sehr, sehr oft auf spanische Trainer gesetzt haben oder zumindest Trainer, die Spanisch gesprochen haben. Puh, möchte ich mich jetzt noch nicht zu äußern, ehrlicherweise.
Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch das letzte Thema, wenn ich unseren Themenzettel hier richtig sehe. Und ja, wir sprechen noch über die Relegation. Heute Abend eine vermeintliche, schon entschiedene Relegation geht in ihr Rückspiel. Dortmund, jetzt geht's hier ganz komplett los. Düsseldorf gewinnt in Bochum ja 0-3 und heute Abend ist dann die Möglichkeit dafür, Heiko Butscher und Co. das Ding rumzudrehen. Ich glaube aber nicht, dass Thun sich den Aufstieg mit der Fortuna noch nehmen lässt.
Nee. 3-0, das war wirklich für ein Hinspiel viel zu viel. Ich habe mir auch eine deutlich spannendere Relegation erhofft und bin ja tatsächlich, obwohl ich Schalker bin, nicht unbedingt nur schlecht und negativ eingestellt gegenüber Bochum. Sehe die eigentlich schon gerne in der ersten Liga. Aber ich Union auch. Hat, Union sage ich schon, Düsseldorf hat natürlich auch wirklich alles.
du sagst ja. Union, ich sag Dortmund.
Es geht weiter. Los hier. Aber auf jeden Fall, Düsseldorf hat natürlich jetzt einiges auf ihrer Seite. Die haben das 3-0, die sind formtechnisch generell natürlich meilenweit über Bochum. Die nehmen auch ordentlich Rückenwind aus den letzten Spielen der zweiten Liga mit. Ich sehe das Spiel nicht in eine andere Richtung umgestoßen bekommen.
Ja, aber wenn du eine spannende Relegation willst, dann kriegst du die natürlich auch, denn in Wiesbaden, dem Lieblingsrelegationsstadion aller Arminen seit letztem Jahr, wird Jan Regensburg versuchen, nach dem 2-2 zu Hause den Aufstieg in Liga 2 klarzumachen.
So ist es. Also natürlich leichte Sympathien für als Hesse für Wiesbaden, aber trotzdem für mich fast irrelevant, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist der egalste Verein Hessens.
Ernsthaft. Absolut, absolut. Diese Partie ist mir auch relativ egal, weil beide Teams würde mich nicht stören, wenn beide Teams nicht in der zweiten Liga spielen würden. Sagen wir es mal so. Da hätte ich lieber den Viertplatzierten noch oder den Viertplatzierten aus der dritten Liga noch dabei gehabt oder so. Aber sei es drum.
Arminia.
Oder Arminia, natürlich. Auch wenn es, gut, da hätten schon viele Teams absagen müssen aus der dritten Liga, bevor Arminia gefragt werden würde.
Das ist schon richtig.
Aber ja, es wird auf jeden Fall da spannender, wie viele da reingucken werden am Ende. Steht auf einem anderen Papier. Ich bin gespannt auf die Quoten.
Ja, schauen wir mal. War jetzt nicht ganz so berauschend, aber naja, gut. Okay, ja, ich würde sagen, dann schließen wir mit der Gefühlslage von Benny rund um die Nationalmannschaft. Man versammelt sich in Blankenhain bei Weimar. Wie ergeht es dir? Manuel Neuer ist krank, der hat einen Infekt. Ansonsten, wie ist die Stimmung, was du von den ersten Videos so wahrgenommen hast? Ich habe gesehen, Thomas Müller und Alexander Pavlovic haben ordentlich Spaß. Da musste Pavlo erstmal den ganzen Journalisten vorstellen, also Thomas Müller in Thomas Müller-Manier. Mittelstädt hat das Ziel Europameister ausgerufen. Was hast du noch wahrgenommen?
Ja, ich habe erstmal, genau, ich sehe auch erstmal ein relativ positives Gefühl, eine positive Atmosphäre rund um das Team. Das kommt mir erstmal relativ gut rüber. Ich glaube, ein Thomas Müller ist dann auch gar nicht so unwichtig für das Teamgefüge, der dann auch mal ein bisschen Spaß reinbringt, ein bisschen Lockerheit reinbringt. Aber ehrlicherweise ist die Euphorie bei mir noch nicht so hoch. Ich glaube, das kommt echt erst, wenn diese gesamte Saison richtig zu Ende ist, wenn das Champions-League-Finale jetzt auch noch zu Ende ist, wo ja auch noch ein spektakuläres Spiel auf uns wartet. Ich glaube, dann kommt so stückweise diese Euphorie zu diesem sensationellen Turnier, zu diesem Heimturnier wohlgemerkt. Aber ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber jetzt deutschlandweit spüre ich jetzt auch noch nicht so einen richtigen Ruck, der da auf uns zukommt.
Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen.
Genau.
Ich bin ja gestern ein bisschen durch Berlin gelaufen, da ist ja vorm Brandenburger Tor dieses überdimensionierte Fußballtor schon aufgebaut. Es wird auf der kompletten Straße 17. Juni Kunstrasen ausgelegt. Also das ist nochmal 2006 Advanced, was sie da hinstellen. Das Ding ist komplett abgesperrt gewesen. Also die komplette Stadt war abgesperrt. Macron war da, das Grundgesetz wurde gefeiert und das EM-Ding wird aufgebaut. Also Madrid war eigentlich komplett, Madrid, jetzt, ich bin komplett durch. Berlin war ziemlich lahmgelegt. Vorfreude schon irgendwie da, weil wir jetzt auch so ein bisschen schon mal geguckt haben, wie sehen Übertragungen aus, was macht die Nationalmannschaft eigentlich in den nächsten Tagen. Nächste Woche Montag 2045 ja schon das erste von zwei Testspielen. Das eine gegen die Ukraine, danach nächsten Freitag noch gegen Griechenland. Also es kommt irgendwie näher, aber ich glaube, was du auch sagst, also wenn Samstag das Champions-League-Finale um ist und man so ein bisschen jetzt ankommt in dem, was in den kommenden Wochen ansteht, dann sieht man, aha, Leichtathletik-EM und Fußball-WM, Fußball-EM, ich bin komplett von der Rolle, das ist nicht mehr allzu lange hin, aber ihr merkt schon, mir fällt schon schwer, einen klaren Gedanken zu fassen in dem Hype.
David, bald ist es vorbei. War ein anstrengendes Wochenende für dich, aber sicherlich ja trotzdem ein Highlight. Dementsprechend kein Problem, es sei dir oder uns hier verziehen, dass wir an diesem Montagmorgen ein bisschen chaotischer waren, dafür aber, glaube ich, nicht minder kompakt.
Authentisch.
Authentisch, genau, und wir kommen hier wieder bei exakt einer Stunde raus, das ist doch wunderbar. Wir können uns vornehmen, was wir wollen am Anfang, wenn wir denken, die Folge wird kompakter, am Ende kommen wir trotzdem bei dieser Zeit raus. Das heißt, wie gesagt, schreibt uns gerne über die sozialen Medien, über onthepitch-pod auf Instagram, Twitter oder TikTok meinetwegen auch, was ihr gerne in unserem Podcast sehen wollt, wen würdet ihr gerne hören in unserem Podcast zu den großen Highlights des Sommers. Und vielleicht habt ihr auch Ideen, wie wir bestimmte Turniere genau unter die Lupe nehmen sollen. Also alles raus, was keine Miete zahlt, an uns. Wir freuen uns.
Auch in welchem Format? Also ob das dann Livestream bei Instagram ist oder bei YouTube oder ob ihr regelmäßig Podcast-Folgen haben wollt. Wir sind da noch relativ flexibel, also schreibt uns da gerne. Und dann kann ich euch für die nächsten Tage auf jeden Fall den Rat geben, schaltet den ganzen Tag Eurosport ein. Tennis bis zum Abwinken. Und dann Samstagabend Champions League-Finale.
So ist es, ganz genau. Es geht genauso weiter. Wir freuen uns und bis nächste Woche. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.